SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die freie Hörspielszene, das sind Menschen, die ohne eine Rundfunkanstalt im Rücken Hörspiele produzieren. Die also nicht wissen, ob ihr Stück jemals aufgeführt wird, gesendet wird, mehr Zuhörer bekommt als der Freundes- oder Familienkreis. Die ARD zeichnet diese Idealisten jedes Jahr mit dem Pinball aus. Der Preis wird in diesem Jahr am 10. November verliehen bei der Nacht der Gewinner im Rahmen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe. Auf dem Weg dorthin hat sich die Zahl der Kandidaten bereits reduziert. Die Jury hat 5 Hörspiele auf die Shortlist gesetzt und diese 5 stellen wir Ihnen in dieser Woche in SWR 2 Tandem vor. Meine Kollegin Katrin Zipse sitzt mit in der Pinball-Jury und hat die große Aufgabe, das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel mit auszuwählen. Katrin, wie viele Hörspiele sind in diesem Jahr eingereicht worden?
Es waren 94 Einreichungen.
Also fast 100. Ja. Seit wie vielen Jahren gibt es denn den Preis?
Den gibt es seit 2006. Der hieß am Anfang bis 2012 noch Premiere im Netz. Und aus dem Premiere im Netz ist dann Pinball geworden.
Also Premiere I im Netz. Also
ganz genau.
Falls sich mal jemand gefragt hat, warum der Preis so heißt. Würdest du sagen, dass die Auswahl vielfältiger geworden ist in den Jahren?
Nee, die war schon immer total vielfältig. Es war schon immer ein ganz breites Panorama, verschiedene Genres, ganz unterschiedliche Gruppen, die eingereicht haben. Das ist von Anfang an so gewesen.
Wir stellen Ihnen in dieser Woche die Nominierten des ARD Pinball vor, ein Wettbewerb für unabhängig produzierte Hörspiele. Meine Kollegin Katrin Zipse, die in der Jury sitzt, ist bei mir. Und Katrin, du bist ja selbst Hörspieldramaturgin. Wie viel Arbeit steckt normalerweise in so einer Produktion?
Sehr viel Arbeit. Also ein Hörspiel ist einfach ein sehr komplexes Gebilde. Gehen wir mal davon aus, dass es ganz herkömmlich ist. Es beginnt mit dem Text, ne? Musst du den Text schreiben, musst dann auch gucken, dass du auch ein bisschen dialogisch arbeitest und so weiter. Dann, du musst Sprecher finden. Das finde ich extrem schwierig, wenn du als Laie unterwegs bist, weil deine Freunde vielleicht nett zu dir sind, aber nicht unbedingt auch gut sprechen können. Dann Text natürlich aufnehmen, schneiden. Dann musst du die Geräusche dazu entweder selber aufnehmen oder Aufnahmen, die schon existieren, finden. Du musst Hintergrundatmos besorgen, du musst Musik finden oder selber komponieren. Aufnehmen, wie auch immer. Gibt auch wirklich viele Autoren, die auch noch als Komponisten dann an ihren Stücken arbeiten. Dann musst du alles mischen und alles irgendwie in eine gute Form bringen und dann noch an Mann bringen. Also es ist super viel Arbeit.
In Stunden? Kann man das überhaupt irgendwie überschlagen?
Ich glaube nicht, dass man es in Stunden rechnen kann. Gerade wenn man daheim produziert, ist es einfach, man hört wahrscheinlich gar nie auf. Man macht da mal wieder weiter und da wieder weiter. Das, glaube ich, kann man nicht wirklich umrechnen.
Nun ist aber die digitale Technik ja zum Glück besser geworden oder auch erschwinglicher geworden. Gerade für unabhängige Hörspielproduzenten sicherlich ein Meilenstein, dass sie sich das leisten können, eben auch diese Technik zu Hause da haben zu können. Aber man schüttelt es trotzdem nicht aus dem Handgelenk.
Nee.
Wie viel Idealismus gehört dazu, sich so viel Arbeit zu machen, ohne zu wissen, ob dieses Hörspiel jemals ein größeres Publikum findet?
Ich denke, manche Hörspiele entstehen natürlich auch im Rahmen von einer Uni-Arbeit, als Seminararbeit, als Abschlussarbeit oder auch in der Schule als Jahrgangsarbeit. Sowas gibt es schon. Und die anderen, würde ich mal sagen, natürlich hofft jeder, dass er mit seinem Hörspiel dann auch irgendwo in die Öffentlichkeit kann, aber der Ausgangspunkt wird in den allermeisten Fällen sein, dass man wirklich was machen will, was einen selber total interessiert. Sonst kann man den Atem eigentlich nicht haben, das durchzuziehen.
Haben viele auch den Anspruch, da Kunst zu machen?
Ja, ich würde sagen, sehr viele. Ist wirklich so ernst zu nehmen, dass man sagen muss, die wollen Kunst machen, die wollen was richtig Gutes produzieren. Und ich bin auch jedes Mal total beeindruckt, wie viel gute Produktionen bei so einem Wettbewerb auflaufen.
Wie handwerklich gut gemacht sind denn in diesem Jahr die Produktionen, die eingereicht wurden?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich würde aber sagen, das hat auf jeden Fall zugenommen. Die Machart wird immer professioneller.
Um welche Themen geht es in den eingereichten Hörspielen? Also kannst du einen Trend ausmachen, worum sich die Autoren und Regisseure besonders Gedanken machen?
Ich habe ja nicht alle 94 Einreichungen gehört, aber knapp die Hälfte. Und ich hatte den Eindruck, es gibt so 2 große Themenfelder. Das eine ist eigentlich auch naheliegend zwischenmenschliche Beziehungen, von Liebesgeschichten bis hin zu psychischen Erkrankungen war ein Feld und das andere dann schon politische Stücke. Da gibt es immer welche, es gibt immer Stücke auch, die sich mit der Geflüchteten-Thematik auseinandersetzen. Mit Donald Trump haben sich welche auseinandergesetzt. Dann Verfassungsschutz. Also da ist eine ganz breite Palette an, sagen wir mal, aktuelleren Themen, die sich politisch verhalten.
Das sind dann aber Hörspiele, die nicht zeitlos sind. Also die werden dann wahrscheinlich in 10, 15 Jahren eher dann Zeitdokument sein.
Ja, ich denke auch, die würden eher als Zeitdokument dann funktionieren.
Wir haben ja gestern schon zwei sehr unterschiedliche Hörspiele gehört. Nur Berlin ist auch zu viel, hat seine Geschichte über Gesprächssituationen erzählt. Und das Haus wiederum war ein klanglich verstärkter poetischer Text. Welche Formen gab es noch?
Es gab noch, sagen wir mal, noch stärker Lesungen, die dann wirklich die Musik nur noch sehr partiell eingesetzt haben. Dann gab es totale Action-Hörspiele auch, wo noch viel mehr Drive drin war. Es gab eben auch akustische Kunst, würde ich es jetzt mal nennen, wo der Text nicht so im Vordergrund steht, sondern wirklich die Komposition. Die Hörspiele gab es noch. Und sagen wir mal, von den Genres her gab es auch alles, Krimi, Science-Fiction, Unterhaltung, poetische Texte, fast nur Erzähltexte.
Heute hören wir das fast 20-minütige Hörspiel Call to Listen, das seine Hörerinnen und Hörer wirklich fordert. Also es beginnt mit Klangcollagen, die ganz bewusst nicht harmonisch sind und deren Sinn sich auch erst viel später erschließt. Was findest du an diesem Hörspiel faszinierend?
Mir hat der Ansatz gefallen, dass man wirklich erstmal auch darauf vertraut, dass es so akustisch so interessant ist, dass man dranbleibt, auch wenn man wirklich noch nicht weiß, auf was das Ganze rausläuft. Dann fand ich die Komposition sehr beeindruckend, die Vielfalt der Töne, die zu hören sind und die Spur, die es legt, um dann nachher wirklich auch nochmal inhaltlich eingeholt zu werden.
Das ist ein großer Aha-Moment, den man aber erst in der zweiten Hälfte dieses Hörspiels hat und es ist fast 20 Minuten lang, 20 Minuten. Also unter 20 Minuten war ja die Bedingung.
Ja.
Also ich glaube 10 Sekunden länger und dieses Hörspiel hätte nicht eingereicht werden dürfen.
Ich glaube, es war unser längstes Hörspiel, das dabei war, ja.
Call to Listen hören wir gleich. Und mit der Macherin Katharina Pelosi sprechen wir darüber. Wie klingt Hamburg? Welche Erinnerungen rufen Geräusche wach? Welche Geschichten erzählen Klangräume? Und welche Geschichte bleibt unerhört? Diese Fragen hat sich und anderen die Audiokünstlerin Katharina Pelosi gestellt. Call to Listen heißt ihr Hörspiel, das es auf die Shortlist für den ARD Pinball geschafft hat.
zentraler Profiteur des deutschen Kolonialwarenhandels und auch der Sklavenausbeutung in Afrika. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Hamburg nicht nur Tor zur Welt, sondern eben auch Tor zur Kolonialwelt. Und wir wissen alle, dass die Grausamkeiten der deutschen Kolonialzeit und der Kolonialherren, es wurde ja immer gesagt, auch die Deutschen, die waren ja nicht so schlimm wie die Engländer oder Franzosen, das ist ja so ein bisschen so ein Spruch, gipfelten wenige Jahre später in dem Vernichtungsbefehl des Kolonialgenerals Lothar von Trotha. Dieser Befehl war die Grundlage des ersten Völkermords des 20. Jahrhunderts an den Herero in Namibia. Das Erschreckende ist an der Tatsache, dass wir heute zum Beispiel in der Lettenfurger-Kaserne immer noch dokumentierte Reliefdarstellungen von einem Lothar von Trotha.
Today, Mr. George A. Padmore is one of the resolution sponsors. He represents Liberia, the oldest African republic, as in
previously colonial people, names, street names,
ambassadors to the United States and the
colonial people of Colombia. For example, Kaiserstraße, which is the main street in the city center, has been changed and now changed to independence. And other names in the city were changed to liberation struggle heroes, either from the continent, Robert Mugabe, or from places like
The overhead genocide committee,
the need of the UN
EOGC,
Congo, and during the period when we
the Nama Technical Committee
in support of the resolution that was submitted, we got unanimous support.
On Thursday, he had a joint petition to the German embassy.
Well,
in
our guess is that
the petition was
there will be
one day ahead of the due date of 2nd October 2015, given by the OGC and the Nama Technical Committee on Genocide. For Germany to respond to calls for reparation.
Change.
Well, I'm sure that will come. I'll give you.
den Flüchtlingssommer, som jeg også kender.
Un lugar para olvidar el tiempo. Un lugar donde todos los placeres de la vida moderna europea se unen y te invitan a soñar, a disfrutar, a sentir placer. Y para eso no hay que ir muy lejos. Puedes tomar el café de uno de los puestos diferentes del puerto y oír las gaviotas que te recuerdan a playas más lejanas. Y si por la noche tienes ganas de África, también puedes encontrarla del otro lado de la orilla, en uno de los lugares construidos específicamente para eso. Para recreacionar una historia africana con cuerpos racificados para un público blanco.
Wie Hamburg für mich klingt.
Es ist etwas mit so einer ziemlich.
So eine Konzertsaal-Atmosphäre.
Blau.
Mit einem Orchester.
Strikte.
Den Sound von
Rhythmus
Weite.
Oder so.
Es ist
das
immer
ist
ein konstanter Wind in Hamburg.
Irgendwelche weiße Menschen in irgendeinem.
Zwischendurch ein paar Vögel.
Sterilen Raum, ihre Klassik.
Der Schall geht
hören.
Vielleicht zwischen Wasser und Himmel.
Also Stille, die sich in extremer Lautstärke und brutaler Lautstärke
hin und her
entwickelt und dann auch wieder zurück.
Nicht, etwas Abstraktes gebrochen zwischendurch.
So eine gewisse Atmosphäre.
Stimmen von.
Diese. Merkwürdige
Leuten,
Stille,
die hierher geflohen
die
sind oder
drumherum
emigriert
ist.
Sind und die Stimmen
das ist total still dort.
Der verschiedenen Deutschen, die damit zu tun haben.
Das kommt mir mal relativ leise und leer vor.
Lion King.
Das Tuten der Schiffe.
Musik.
Klänge von
in Hamburg
Demonstrationen zum Beispiel.
Zu
ich denke an
es gibt irgendwie keinen Ort, der so windstill ist.
So wenig die anderen Sprachen, die
kein Geräusch ist, so
Hamburg auch ausmacht.
Also ich frage mich manchmal, warum ich Kirchenglocken höre.
Kaffee, Kakao, all diese Sachen.
Da ist trotzdem ein so ein Konstanz vibrieren.
Dass es ein christianisiertes Abendland gab. Und das hören wir noch, obwohl wir es vielleicht nicht hören wollen.
Und flackern.
Das habe ich noch gehört.
Irgendwie alles, was ich höre, ist irgendwie sofort verbunden mit was ich fühle, was ich denke, was ich erlebt habe. Sozusagen ist für mich kein Sound neutral.
Was hat Hamburg noch für einen Klang?
Durch diesen Rhythmus strukturiert, der mich an so das Stampfen von einer Dampfmaschine erinnert hat.
Auf der anderen Seite auch dieses harte Raufschlagen auf etwas. Hat natürlich die erste Assoziation war, okay, Bauarbeiten irgendwo am Hafen.
Ich höre, ich bin in einer Art Fabrik. Und ich höre die ganze Zeit, wie man auf Eisen schlägt. Und ich denke an neuen Gamme.
Gleichzeitig natürlich habe ich ein Bild von versklavten Menschen, die eben in Ketten sind.
Also auf jeden Fall ist der Hafen,
das ist ja auf jeden Fall ein Geräusch, was so,
es kommt ja von diese ganze so,
oder wurde durch diese Kolonialgeschichte entstanden.
Und ist ja, also Hamburg ist ja immer noch ein Ort,
diese ganze Handel und
Logistik und sowas, ist Hamburg ja ein Punkt,
kann man sagen. Und ja, der Hafen ist ja auch ein so dominante
oder
produziert so diese ständige Brummen in der Stadt, ne?
Ein sehr präsentes Geräusch, was sehr viel mit Kolonialismus zu tun hat, würde ich sagen.
Es gibt wenig einen Prozess der kollektiven Aneignung von Geschichten. Ich würde sagen, ich habe mich alleine die Geräusche an einen eigenen, weil ich so viele Jahre hier gewohnt habe. Allerdings sind die Narrativen des öffentlichen Raumes, die in Hamburg erzählt werden, nicht für mich bestimmt.
Perspektive, aus der ich höre.
Ich könnte sagen, wie ich mich identifiziere oder wo meine Ohren dran sind.
Ich versuche jetzt auch jenseits von Sprachbegriffe zu denken, obwohl ich doch auch Sprache als eine Ansammlung von Klänge verstehe.
Also es ist auch eine Art von
Murmeln.
Wenn wir ein Wort lesen, klingelt auch was in dem Kopf wahrscheinlich.
Es ist sehr kompliziert genug, koloniale Orte zu hören, aus verschiedenen Gründen, weil die Geschichte vergangen ist und man kann sie nur durch bestimmte Symboliken hörbar machen oder durch bestimmte Rahmungen etwas als kolonial hören.
Also für mich reicht es nicht, zu sagen, ich erzähle die Geschichte und du hörst zu. Es reicht mir nicht, nur zuzuhören.
Und dann wird die Geschichte auch noch möglichst nicht geschrieben. Also man muss sie sehr aktiv suchen oder quasi selbst sprechen, zum Leben erwecken, die Sounds selber machen.
Und in diesen Zwischenräume, wo es eben nicht glatt von einem in dem anderen Sound gehen kann, weil es eine Geschichte gibt, die diesen Übergang nicht stattfinden lässt. Und weil ich diese Geschichte kenne und je mehr ich mich damit beschäftige, fühle ich diesen Zwischenraum.
Zuhören und nicht nur zuhören, sondern annehmen. Nur wenn ich etwas annehme, kann ich auch in die nächste Stufe gehen, in die Auseinandersetzung und dann zu sagen, gut, wie kann ich es anders gestalten? Und dann wird es spannend. Nur solange der andere, die weiße Person, es nicht annimmt, kommen wir nicht vor. Also ist kein Progress.
Und das Postkoloniale ist noch eine kompliziertere Zeitlichkeit, weil das Koloniale ist ja nicht eigentlich vergangen.
Die Bereitschaft zu haben, es zuzulassen und dann zu sehen, was es mit einem macht.
Sondern wir sind immer noch in einer Situation, die sehr viel zu tun hat mit der Kolonialzeit. Also das Post ist gleichzeitig vergangen und nicht vergangen.
Erwacht erstmal die schwarze Perspektive, dass Schwarze ihre Geschichten selber sagen, selber erzählen und nicht, dass wieder ein Weißer über die Schwarzen spricht.
Weil es einerseits voll mein Anliegen ist, wenn wir über postkoloniale Stadt reden, so eine Nachdenklichkeit zu fördern, die ich auch mit Stille verknüpfe. Und dass ich aber gleichzeitig selber merke, dass mich da immer die Unruhe packt bei dem Thema. So.
Klar, es kommt drauf an, wer das hört und welche Assoziation derjenige erstens hat
und was für ein Wissen derjenige auch hat. So.
Daher glaube ich, es ist extrem laut sein. Und zwar ein konstantes etwas Laut, mit kein Techno. Sozusagen ein Klang, so, der Leute Menschen also so nicht nur schüttelt, sondern wirklich hin und her reißt.
Dass sie nicht mehr weghören können.
Ich würde mir wünschen, dass also, Leute, die keine Mikros gekriegt haben,
ich würde mehr unsere Stimmen hören wollen.
Die wenig zu Wort kommen.
Unsere Stimmen meine ich die sagen, Leute, Schaut noch genauer hin. Schaut euch Hamburg an. Schaut uns unsere Stadt an, in der wir hier leben und wohnen. Und all die Geschichten, die nicht erzählt werden, warum auch immer.
Viel mehr Frequenzen bekommen. Also, dass die Stimmen im öffentlichen Raum vielstimmiger werden, sprachiger werden.
Ich glaube, Menschen haben oft so über Erzählungen und so Geschichte irgendwie und Kultur und sowas irgendwie kept alive.
Das ist ein viel, viel größeren Mix gibt von Geschlechter, Nationalitäten, Sprachen, kulturellen Hintergründen. Geschlechter, Nationalitäten, Sprachen und das auf ungefähr allen Ebenen, die man verstärken kann.
Also ich finde, dass wir viel mehr widerständische Stimmen in Hamburg brauchen. Diese Stadt hat eine Geschichte des Widerstandes. Hamburg erzählt nicht nur die Geschichte der Hafen-City. Und das wäre sehr interessant, nochmal zu hören, wenn diese Stimmen plötzlich sichtbar gemacht werden und von heutigen widerständischen Stimmen gelesen werden. Dann zumindest eine Art eben nochmal mein Lieblingswort Übersetzung zu leisten, damit es durch diese Stimmen neue Formen des Erinnerns sichtbar werden.
Dann müsste es vielleicht auch Lärm sein und natürlich auch sprachliche Botschaften, aber auch Sounds in dem Sinne, dass sie vielleicht Wut und Aggression ausdrücken und nicht nur sprachlich vermittelt sind. Und das wäre, glaube ich, eine Intervention. Also schöne Klänge stelle ich mir da im Moment nicht vor das Liebliche müsste dann später kommen.
Es geht nicht darum, eine Metasprache für alle zu finden. Das wäre wieder sowas wie eine ein Versuch des Universalismus und universelle Narrativen, die uns sagen, wie wir zuzuhören haben oder wie wir zu übersetzen haben. Darum geht es nicht. Es geht tatsächlich um eine politisierten Haltung der singuläre Existenz und den Versuch, immer wieder die Unsicherheiten, die mit dieser Positionierung in Verbindung gebracht werden, bewusst zu werden.
Es gibt ein gewisses Grundschwingen. Also sobald man sich einmal in die Geschichte des Kolonialismus reinbegibt und Hamburg, dann ist dieses Grundschwingen nicht mehr wegzudenken. Das ist so ein Piepston, der immer, immer mitschwingt bei allem, was man denkt, sieht oder durch die Stadt geht. Und das in Verbindung mit Touristen, die kommen und alles schön finden. Aber diese Gleichzeitigkeit, also von Lachen, Gesprächen und aber so ein Piepen, das immer mitschwingt, wie so eine Art Tinnitus.
Das ist merkwürdig. Es ist auch dadurch,
also
auch
das Grundschwingen selbst ist nicht stressig. Es ist so dieser Piepston.
Wenn man weiß, dass er da ist, so.
Stressig ist die Gleichzeitigkeit davon.
Von
Gewirrwarr
und dem Piepston.
Call to Listen von Katharina Pelosi, mit der wir gleich über ihr Hörspiel sprechen werden. Sie hören SWR 2 Tandem und wir sprechen heute über den ARD Pinball, den Preis für das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel. 5 Kandidaten sind auf der Shortlist. Call to Listen von Katharina Pelosi haben wir gerade gehört und jetzt ist die Audiokünstlerin am Telefon. Schönen guten Abend, Katharina.
Hallo.
Es geht in deinem Hörspiel um die Geschichte Hamburgs und was die Stadt davon erzählt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mich schon länger mit Erinnerungskultur beschäftigt habe und vor allem mit der Frage, wie das sozusagen im öffentlichen Raum verhandelt wird. Und ich arbeite sozusagen mit Sound künstlerisch in unterschiedlichen Kontexten auch schon seit vielen Jahren und dann fiel das sozusagen zusammen und dann habe ich eine relativ lange künstlerische Forschung zu dem Zusammenhang von Zuhören, Erinnerungskultur und Kolonialgeschichte im Hamburger Stadtraum gemacht. Seit 3 Jahren arbeite ich jetzt daran. Genau.
Wer sind deine Interviewpartner, die man im Hörspiel hören kann?
Die Interviewpartnerinnen sind alles Menschen, die hier in Hamburg leben und die aus, ich nenne das immer so, unterschiedlichen Expertisen sich mit diesem Themenzusammenhang, zu dem ich eben arbeite, auch beschäftigen. Also da sind irgendwie Wissenschaftlerinnen dabei, da sind Aktivistinnen dabei, da sind Theoretikerinnen dabei, da sind aber auch andere Soundkünstlerinnen dabei, also auch sozusagen Leute, die auch handwerklich, aus einer handwerklichen Perspektive, sage ich mal, sich mit dem Thema beschäftigen. Und mein Interesse war quasi, Menschen zu finden, die aus unterschiedlichen Hintergründen und mit unterschiedlichen Blickwinkeln diese Klänge irgendwie beschreiben, dekodieren und analysieren können.
Diese Interviewparts kommen ja relativ spät. Du beginnst dein Hörspiel mit einer Klangcollage, die den Zuhörer ja richtig gehend fordert. Und der Sinn dieser rhythmisch zusammengestellten Geräuschschnipsel erschließt sich erst viel später. Warum dieser Aufbau? Warum lässt du deine Zuhörer erstmal recht ratlos?
Ja, also das ist stark beabsichtigt, weil ich eben, also mir es wichtig war oder mich interessiert hat, wie man unterschiedliche Formen des Zuhörens durch sozusagen Montage und durch künstlerisches Arbeiten mit Sound herausfordern kann. Und natürlich hören wir ganz anders, wenn wir dann, das ist ja eine Strecke von so 10-12 Minuten, wo man nur diese Klänge, die unterschiedlich montiert und komponiert sind, hört und die eben nicht erklärt werden, nicht kontextualisiert werden durch Sprache. Das ist ein ganz anderes Zuhören, als wenn ich dann die letzte Strecke sozusagen nur verschiedene Sprachsamples höre. Und das hat mich halt interessiert, wie wir auch unterschiedlich zuhören. Wie hören wir auf Klänge? Wie hören wir auch auf Sprachen, die vielleicht nicht unsere Muttersprachen sind oder die wir nicht verstehen? Und wie hören wir dann wiederum auf eine Sprache, die uns stark adressiert, auch so intellektuell oder so. Und diese unterschiedlichen Formen des Zuhörens, das hat mich eben interessiert, das in dem Medium quasi zu realisieren.
Was für Reaktionen von Zuhörern hast du denn bisher schon bekommen?
Ja, unterschiedlich. Also ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass Leute manchmal auch einfach aussteigen, wenn sie sozusagen nicht in den ersten Teil, also wenn Leute den Einstieg nicht kriegen, dann passiert es schon auch, dass dann jemand mal sagt, ich weiß jetzt nicht, was das hier alles soll oder so. Finde ich aber auch in Ordnung. Also das ist ja ein offenes Angebot. Und ansonsten funktioniert es, glaube ich, schon ganz gut, dass Leute dann sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das, warum das am Anfang so war und jetzt verstehe ich das auch. Jetzt laufe ich ganz anders durch Hamburg. Also ich hatte auch Reaktionen, wo Leute zu mir gesagt haben, ah, auf einmal höre ich jetzt irgendwie die Schiffshupen und kann das irgendwie gar nicht mehr so richtig loslösen von dieser ganzen fürchterlichen Geschichte auch oder so.
Erinnerungen über Sounds, das ist ja etwas, das sich durch viele deiner Arbeiten als Audiokünstlerin zieht. Nun ist das Ohr für die meisten Menschen nicht unbedingt das Organ, mit dem sie sich normalerweise zu erinnern versuchen. Warum für dich?
Ich glaube, was mich interessiert, ist sozusagen die Form, also ich glaube, wenn wir zuhören, wenn wir sprechen, wenn wir anderen Menschen zuhören oder auch versuchen, historischen Archivmaterialien oder so zuzuhören, dass immer so eine Form von anderem Raum entsteht. Also dass das was ist, was irgendwie stärker kommunikativer ist, was kollektiver ist, als wenn wir jetzt, sage ich mal so verkürzt, vor einem Denkmal stehen. Also das Akustische ermöglicht was stark Prozesshaftes, was Gemeinsames, was irgendwie immer im Entstehen ist, sich immer wieder auch verändern kann und eben nicht so statisch ist wie vielleicht andere Formen der Erinnerungskultur, die ich jetzt überhaupt nicht sozusagen, also ich glaube, es muss ganz viele verschiedene Formen geben. Und das ist aber was mich interessiert. Also was passiert, wenn wir das als was Prozesshaftes begreifen, was auch von unterschiedlichen Leuten gestaltet werden kann zum Beispiel. Und vielleicht auch die Frage, was passiert, wenn wir, also gerade wenn wir über Kolonialgeschichte reden, dann reden wir auch natürlich sofort über Rassismus, über Stereotype, die ganz stark unser visuelles Empfinden ja auch mitprägen. Und das interessiert mich eben auch, was passiert, wenn wir auf ein Medium gehen, das nicht so stark sozusagen durchdrungen ist, auch von der Geschichte.
Katharina Pelosi ist mit ihrem Hörspiel Call to Listen nominiert für den ARD Pinball. Danke dir, Katharina, fürs Gespräch und toi, toi, toi.
Vielen Dank. Dankeschön.
Am 10. November wird der Pinball verliehen im Rahmen der ARD-Hörspieltage. Es ist das wichtigste Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum. Die ARD-Hörspieltage finden in diesem Jahr vom 7. bis zum 11. November in Karlsruhe statt. 6 Auszeichnungen mit einer Preissumme von insgesamt 18.500 Euro werden vergeben. Und einer der Preise ist der ARD-Pinball für das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel. Meine Kollegin Katrin Zipse ist Pinball-Jurymitglied, freut sich aber auch ansonsten sehr auf die ARD-Hörspieltage, würde ich sagen, Katrin, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Worauf besonders?
Also natürlich schon ganz besonders auf den Pinball-Abend, muss ich nochmal kurz erwähnen, der am 9.11. am Freitagabend um 21 Uhr stattfindet. Und da finde ich es eben besonders schön, dass dann die Nominierten auch hoffentlich alle kommen und dann auch vom Publikum noch befragt werden können und einfach da sind mit ihren Hörspielen.
Das ist die Vorstellung und am 10. ist die Preisverleihung.
Ganz genau. Da wird noch kein Preis verliehen, es wird noch nichts bekannt gegeben. Da werden wirklich nur alle nochmal vorgestellt. Und dann freue ich mich auch sehr auf den Wettbewerb, weil der immer sehr spannend ist und weil es eine tolle Jury ist mit einer guten Diskussion, die wir dann ja immer mitverfolgen können.
Schwerpunkt des Festivalprogramms in diesem Jahr ist die Hörspielproduktion Der nasse Fisch und die Fernsehserie Berlin Babylon. Und es gibt ein Live-Hörspiel über die Vorgeschichte zu Volker Kutschers Roman, also dieser Roman, der Vorlage sowohl für die Fernsehserie als auch für die Hörspielreihe war. Das sind ganz viel 20er Jahre in diesem Jahr.
Ja, also nur im Beiprogramm, ne? Im normalen, sagen wir mal, im Wettbewerbsprogramm ist wieder alles vertreten, von Hörspielen, die sich mit Frankenstein beschäftigen, bis hin zu dystopischen Science-Fiction-Hörspielen, ist wirklich alles dabei. Aber im Beiprogramm gibt es viel 20er Jahre durch Berlin Babylon.
Der ja viel besprochen wird auch in diesen Tagen und nächste Woche gibt es ja hier auch bei SWR 2 die Hörspielfassung Der nasse Fisch zu hören. Natürlich geht es auch um Fachliches bei den Hörspieltagen, also um Vermarktung, um Multimedialität und wie Hörspiele im Schulunterricht eingesetzt werden können zum Beispiel. Interessieren sich junge Menschen noch für Hörspiele? Gibt es Nachwuchs auch beim Publikum?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Nachwuchs und es gibt auch nach wie vor oder es gibt vielleicht sogar wieder mehr Möglichkeiten, auch in der Schule zum Beispiel Hörspiele zu produzieren. Es gibt eine gute Nachfrage von Lehrern, wie man Hörspiel produziert und es gibt inzwischen eben auch gute Möglichkeiten, mit dem iPad zum Beispiel Aufnahmen zu machen.
Also das Kino im Kopf wird nicht aussterben.
Ja,
die Prognose wirst du jetzt mal festschreiben.
Genau, wobei ich immer sagen würde, Hörspiel ist kein Kino im Kopf, sondern eine ganz eigene Kunstform.
Wie wird die Verleihung des ARD Pinball, also jetzt innerhalb der Hörspieltage, gefeiert?
Die geschieht am Samstag, dem 10.11. ab 21 Uhr im ZKM im Rahmen der Nacht der Gewinner. Die Nacht der Gewinner kann man dann auch auf SWR 2 wieder live hören. Kann man also auch wieder dabei sein, zumindest am Radio. Oder man geht ins ZKM und ist da dabei. Und da werden alle 6 Preise verliehen und eben auch der ARD Pinball.